Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute das neue Buch des bulgarischen Schriftstellers Georgi Gospodinow vor. Wir sprechen über Charles Ferdinand Ramy, einen wichtigen Autor aus der Schweiz, der schon 1947 verstorben ist. Zuerst aber geht es um das neue Buch von Juan S. Guse. Im Studio ist Nora Karches. Juan S. Guse hat 2012 mit nur 23 Jahren als einer der jüngsten Teilnehmer überhaupt den Nachwuchsliteraturwettbewerb Open Mic gewonnen. Seitdem hat er mehrere Bücher veröffentlicht. Er war Mitherausgeber der Zeitschrift Bellatrist und er hat beim Bachmann-Wettbewerb gelesen. Jetzt gibt es etwas Neues von Juan S. Guse. Das neue Buch heißt 1000-mal so viel Geld wie jetzt. Und es erzählt von Männern und Kryptowährungen. Undine Fuchs stellt es vor.
Sie heißen Basti, Arne, Malte und Sebastian. Und so ziemlich alles an den Männern, mit denen sich Juan S. Guse für sein Buch 1000-mal so viel Geld wie jetzt getroffen hat, ist unauffällig. Basti zum Beispiel wohnt mit seinem Mitbewohner Jan in einer eher heruntergekommenen WG und arbeitet als Friedhofsgärtner. Er fährt in seinem Seat Ibiza zu Hornbach, um dann mit seiner Astsäge von Gardena Pflanzen zu stutzen. Diente die Markennennung in der frühen Popliteratur noch zur Herausbildung bestimmter Stilgemeinschaften, zeigt sie hier genau das Gegenteil an. Wer die Gartenschere von Gardena nutzt, ist Durchschnitt. Oder?
Dieses Gefühl konnte man in dieser ansonsten sanierungsbedürftigen Wohnung überall wiederfinden. Geheime Zeichen der Kaufkraft manifestiert in Objekten. Nichts war jedoch ein so deutlicher Hinweis darauf, dass hier etwas nicht ins habituelle Gesamtbild passte, wie die riesige Salatschüssel voller AirPods Pro, die neben der Tür auf einer verschrammelten Kommode stand. Jan wollte nämlich schon seit langem Noise-Canceling-Kopfhörer haben, wusste aber zugleich über sich selbst, dass er sie zu 100% verlieren würde, weshalb er sich einfach einen ganzen Sack an AirPods Pro gekauft hatte.
Hier passt wirklich etwas nicht in das habituelle Gesamtbild. Denn Basti, Arne, Malte und Sebastian verbindet vor allem eines. Sie sind gestört reich. Und sie waren es nicht immer. Alle vier Männer haben ihr Geld mit dem Handeln von Kryptowährungen gemacht.
Mühselig sich zu fragen, ob Basti ein prototypischer Kryptomillionär ist. Er hat keinen Developer-Hintergrund, keinen MBA, er hat nie in Frankfurt gearbeitet, hat nie getradet, er kommt nicht aus dem Online-Poker, ist kein misogynes Schwein, war nie Mitglied einer kriminellen Organisation. Ein Mann ist er, das schon, ein U40-Mann im Westen. Aber jenseits von Geschlecht und Alter sind Basti und die anderen, von denen dieses Buch handelt, nicht repräsentativ für irgendwas.
Guse nennt diese Männer Sleeper. Personen also, denen man ihren Klassensprung auf den ersten Blick nicht ansieht. Denn während Basti für den Mindestlohn mit seiner Astsäge herumwerkelt, verdient er im Hintergrund an einem Tag das Jahresgehalt seines Vorgesetzten. Reich geworden ist er durch Ohm.
Ohm soll den US-Dollar als international dominierende Währung ablösen. Man wolle, so die Erzählung, eine neue Reserve Currency schaffen, die nicht von den nationalstaatlichen Interessen der Vereinigten Staaten, deren Zentralbank und 20 Flugzeugträgern abhänge. Weg von großen Gebäuden mit dorischen Säulen hin zur Dezentralisierung des Geldwesens.
Wie schon in seinem Roman Miami Punk arbeitet Guse mit konsequenter terminologischer Überforderung seiner Leser. Doch falls Sie nicht verstanden haben, was Ohm ist, braucht Sie das nicht zu sorgen. Denn für Arne wiederum ist Ohm ein offensichtlicher Scam. Stattdessen rät er Guse, in Quant zu investieren. Malte wiederum hält Ohm und Quant gleichermaßen für Shitcoins. Er investiert in Link. Und Sebastian plädiert für Bitcoin. Jeder der vier Männer beansprucht für sich, das große Bild zu sehen, die Long-Term-Vision. Was sie aber in ihrer jeweiligen Vision voraussagen, hat keinen gemeinsamen Nenner. Der Handel mit Kryptowährungen ist dem Schreiben offenbar gar nicht so unähnlich. Bei beidem geht es um die Frage, wie geschickt mit Behauptungen der Authentizität und Fiktion umgegangen wird. Letztlich ist es egal, ob das, was ausgesagt wird, stimmt, solange sich genug Personen auf die Möglichkeit einlassen. Guse legt einen Text vor, der weder wirklich Sachbuch noch Roman ist, dafür aber brillant. Im krassen sich Einlassen auf diese Kryptowelt erinnert das an Formen des New Journalisms, an Personen wie Hunter S. Thompson, der für eine Reportage den Hells Angels beitrat. Auch auf einer weiteren Ebene ähnelt Guses Verfahren dem des New Journalisms. Denn er entscheidet sich nicht, was für eine Textsorte er schreibt. Das Buch stellt seine Faktizität immer wieder aus, wenn der Autor beispielsweise soziologische Exkurse liefert. Dennoch gibt es Elemente der Literarizität und Momente klarer Fiktionalität. So hört Guse im Auto angeblich einen Bericht darüber, dass die TeilnehmerInnen des Bachmann-Preises die Gewinnsumme paritär aufgeteilt hätten, um sich der Wettbewerbslogik zu entziehen. Wie seine Kryptomillionäre spielt der Autor rasant mit der Möglichkeit der Wahrheit. Nach der Lektüre weiß man immer noch nicht, was ein Ohm-Token ist und was von dem Erzählten stimmt. Aber man ist großartig unterhalten und irgendwie auch klüger geworden.
Undine Fuchs sagt das. Sie hat Juan S. Guses Buch 1000-mal so viel Geld wie jetzt gelesen. S. Fischer Verlag 192 Seiten, 23 Euro. 2023 hat Georgi Gospodinov den wichtigen International Booker Prize gewonnen für einen Roman, in dem er sich und uns die Frage stellt, was wäre, wenn es eine Klinik für die Vergangenheit gäbe, in die wir gehen könnten, um Trost in unseren Erinnerungen zu finden. Das neue Buch von Georgi Gospodinov handelt dagegen von etwas ganz anderem, es handelt vom Tod seines Vaters. Jörg Plath hat Der Gärtner und der Tod gelesen und er beginnt seine Rezension mit einem Zitat aus dem Buch.
Ein ganzes Jahr danach konnte ich nichts schreiben, sagt ein Freund. Mich wiederum rettet nur das Schreiben.
Danach heißt nach dem Tod des Vaters. Der eine kann nichts schreiben vor Trauer und Schmerz, der andere muss schreiben, um sich zu retten vor Trauer und Schmerz. Sie drohen, den Trauernden niederzudrücken und verstummen zu lassen. Georgi Gospodinovs »Der Gärtner und der Tod« handelt vom Vater wie vom Sohn.
Seine bisherige Anwesenheit bestätigte auch meine eigene, die Anwesenheit meiner Kindheit. Andererseits versetzt seine Abwesenheit die ganze Mechanik des Gedächtnisses in Bewegung. Dinge, an die ich mich schon ewig nicht mehr erinnert habe, erwachen jetzt. Ich erwecke sie, um sicherzugehen, dass es all das gegeben hat. Wir müssen zugeben, dass diese Gedächtnisarbeit genauso viel auf den Verstorbenen gerichtet ist, wie auf uns selbst. Eine egozentrische Arbeit, in gewissem Sinne darauf ausgerichtet, uns selbst zu retten, mit der Tatsache fertig zu werden, dass wir zurückbleiben, nachdem jemand fortgegangen ist.
Der Vater des wohl bekanntesten bulgarischen Schriftstellers Georgi Gospodinov stirbt in der Mitte des Buches. Die erste Hälfte erzählt von Rückenschmerzen im großen Nutzgarten auf dem Dorf, von Krebsbehandlungen in Sofia, zunehmenden Einschränkungen und Schmerzen, den Versuchungen des magischen Denkens und dem Sterben in der Wohnung des Sohnes und der Schwiegertochter. In der zweiten Buchhälfte ist der Abwesende überall. In den Spuren im Garten, der verwildern wird, im kargen Arbeitstagebuch, in den sich blitzartig einstellenden Erinnerungen an Rasiertlingen und Ohrfeigen. Nach dem Tod erinnern alle Tage an jene im vorigen Jahr, nicht nur der Georgstag, an dem sich die Familie nun erstmals nicht bei den Großeltern versammelt und Lamm mit Minze aus dem Garten isst. Wenn es zu schmerzhaft wird, greift der Schriftstellersohn zu den kurzweiligen Geschichten des Gärtnervaters. Manche Erzählung gleicht überraschend vor Bildern aus der Antike, staunt er. Die anderen trösten auch.
Diese hier zum Beispiel, ganz nach Art des italienischen Kinos, wie aus einem Film von Fellini, die davon handelt, was mein Vater nach der schweren Operation am Hals während jener ersten Krebserkrankung getan habe. Im Dorf sei das Gerücht umgegangen, es sei nicht bloß eine Operation gewesen, sondern ein wahres Schlachtfest. Sein Kopf halte sich kaum noch auf seinen Schultern, ihm würden nur noch ein paar Tage bleiben und so weiter. Ein Bewohner aus seinem Dorf habe sogar von der Post aus angerufen, um es zu überprüfen. »Also, du wirst verzeihen«, habe jener gesagt, »man erzählt sich, dass sie dir fast den Kopf abgeschnitten hätten, und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob du am Leben bist oder ob du doch noch den Löffel abgibst. Also, ich habe mir gesagt, ich überprüfe das mal.« Warte kurz, ich hole meinen Kopf und dann erzähle ich dir alles, habe mein Vater geantwortet, und jener am anderen Ende habe aufgelegt.
Die Erinnerung an die Geschichten des Vaters stellt sich nach dessen Tod ein. Erst dann kehren auch die literarischen Fähigkeiten des Sohnes wieder, immerhin ein für seine Mischung aus Trauer und Humor, Ironie und Verzweiflung bekannter Schriftsteller. Anfangs wird er niedergedrückt von der Krebsdiagnose des Vaters, von dessen furchtbaren Schmerzen und der eigenen Hilflosigkeit. Gospodinow hält gleich fest, wie der Vater zerfällt, und greift nach dessen Tod auf diese Notizen zurück, um das Buch zu schreiben. Aber es gelingen ihm nur Randbemerkungen der Stummheit. Die erste Buchhälfte ist auf irritierende Weise persönlich und zugleich allgemein, intimes Protokoll und doch nur zu bekannt. Der Tod ist ein großer Gleichmacher. Mit den Geschichten des Vaters, den eigenen und den erlesenen, verarbeitet Gospodinow seine Trauer, schafft Nähe und Distanz. Sein Bruder bringt dagegen 40 Tage lang eine Tasse Kaffee und eine Zigarette ans Grab. Einen religiösen Trost kennen die Kinder des Sozialismus nicht. Gospodinows Vaterbuch ist eine Mischung aus Memoir, elegischem Roman, Gartenroman und Liebesroman, in den Hauptrollen Vater und Sohn. Die Mutter kommt in ihm kaum vor. Sie bleibt Statistin selbst dann, als sie schwerkrank ebenfalls in die Sofiota-Wohnung des Sohnes einzieht. Der klagt derweil, wie schwer es sei, über die stets abwesenden, sich beinahe jede Zärtlichkeit verbietenden Väter zu schreiben. Diese patriarchale Kultur prägt allerdings noch seine Vaterklage. Sie ist voll nachgetragener Verehrung.
Jörg Plath hat Georgi Gospodinows Buch »Der Gärtner und der Tod« vorgestellt, aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann, Aufbau Verlag, 240 Seiten, 24 Euro. Charles Ferdinand Ramy, geboren 1878 in der Schweiz, ist ein Autor, dessen Werke erst jetzt ins Deutsche übersetzt werden. Darunter auch der Roman »Dorf im Himmel«. Ein Buch, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner eines Bergdorfes aus ihren Gräbern steigen und in ihre Häuser zurückkehren. Ich habe den Übersetzer Steven Wies gefragt. In Deutschland ist Charles Ferdinand Ramy eher einem kleinen Kreis bekannt. Welchen Rang haben seine Werke in der Schweiz?
Man muss da auch unterscheiden zwischen der französischsprachigen Schweiz und der Deutschschweiz. Und in der französischsprachigen Schweiz kann man, glaube ich, schon ohne weiteres sagen, dass er der größte und wichtigste Autor des 20. Jahrhunderts ist und eigentlich alle, auch Leute, die heute schreiben auf Französisch in der Schweiz, sich irgendwie immer ein bisschen zu ihm verhalten müssen. Also das wird oft auch so als eine Präsenz beschrieben, dass er einfach dieses Schreiben in der Romandie so stark geprägt hat.
Bevor wir versuchen, auf die möglichen Deutungen einzugehen, die es gibt in diesem Roman, was würden Sie sagen, was passiert hier auf der inhaltlichen Ebene? Das sind ja nicht unbedingt natürliche Vorgänge.
Also für mich ist dieses Buch fast wie eine kleine Parabel irgendwie auf das Leben und das Glück oder was das Leben vielleicht lebenswert macht. Die Geschichte handelt von einem Bergdorf, das gewissermaßen aufersteht. Das Spezielle ist eben, dass der Autor, und das betont er eigentlich immer wieder, dass eigentlich alles gleich ist, aber halt alles perfekt. Und dass eigentlich die Wünsche der Menschen sich einfach alle erfüllen und es keine Probleme mehr gibt. Das Wetter ist immer gut, es gibt immer genug Wasser, die Ernte ist gut, die Tiere sind gesund. Also eben wir sind hier bei einfachen Bergbauern Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich fand dann auch schon, beim ersten Lesen dieses Textes, als ich den gewissermaßen entdeckt habe, hat mich das einfach immer fasziniert, weil man dann sofort merkt, eigentlich gibt es nichts Schrecklicheres als ein problemloses Leben. Und ich glaube, das macht ein bisschen auch den Reiz dieses Textes aus, neben all den sprachlichen Qualitäten, die er hat, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen.
Wie würden Sie das beschreiben, diese Sprache? Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, die er wählt für diese ja doch eigenartigen Vorgänge. Also er findet Bilder, zum Beispiel gibt es Bäume, an denen hängen dann die Früchte und die Blüten gleichzeitig, weil eben das ist so ein bisschen eine verschobene Welt jetzt, dieses Dorf im Himmel.
Genau, Ramis Sprache ist sehr mündlich gehalten und gleichzeitig ist es schon auch eine Kunstsprache auch. Und er hat immer wieder mit diesen, auch mit Fehlern oder Ungenauigkeiten gespielt. Also er lotet auch so die Grenzen der Grammatik aus. Es gibt von ihm auch einen ganz berühmten Brief an seinen französischen Verleger Bernard Grasset. Und er schreibt dort über das Le droit de mal écrire, also das Recht, schlecht zu schreiben. Also man denkt, oh, da ist irgendwie was schief oder der Bezug ist ein bisschen komisch. Dann ist es wirklich auch immer sehr gewollt und gesetzt. Und das andere, was sie kurz, glaube ich, auch angedeutet hat, oder jetzt mit diesem Bild, mit den Bäumen, seine Sprache ist unglaublich bildhaft und perspektivisch. Und ich glaube, er interessiert sich sehr für die Malerei und dann auch für das Kino. Und ich glaube, es ist schon immer, sein Schreiben hat immer einen bestimmten Blick. Und ich glaube, auch so kann man diese Szenen, die vielleicht manchmal im ersten Moment komisch erscheinen, verstehen. Und das war für mich auch beim Übersetzen super wichtig, weil man wie so merkt, ich muss erst verstehen, wie der Erzähler schaut, um die Szene wirklich fassen zu können.
Worüber ich auch beim Lesen immer wieder nachgedacht habe, ein Satz oder eine Vorstellung, die immer wieder auftaucht, ist die Vorstellung, dass diese Menschen nach ihrem Tod von der Zeit geheilt seien. Das ist aber doch kein theologischer Text, oder wie haben Sie das gelesen?
Nein, ich glaube, der Text ist wirklich nicht theologisch. Also er spielt natürlich mit diesen biblischen Motiven, das macht er auch in anderen Texten, aber das liegt, ich glaube, auch einfach an der Zeit, weil natürlich diese, also es wird nicht gesagt, aber dieser Text, spielt im Wallis und das ist auch eine sehr katholische Region und so. Also das ist natürlich alles präsent und war auch in dieser Zeit vielleicht also noch viel wichtiger als heute. Aber es gibt auch eine Rede von ihm, auch jetzt, wo er wirklich sagt, das ist keine theologische Überlegung hier. Ich glaube, es geht ihm wirklich einfach um ein Gedankenexperiment eigentlich. Aber er ist kein religiöser Autor auch. Also ich glaube, auch er selbst war nicht gläubig oder so. Also er hat sich da eigentlich nicht, er verfolgt da sicher jetzt nicht ja eine theologische Agenda mit diesem Text.
Sie hatten das eben schon angesprochen oder kurz angerissen, dieses Parabelhafte, diese ja besondere Dimension, die es gibt in diesem Text. Wie würden Sie das beschreiben? Wovon erzählt er uns eigentlich in diesem Roman über diese Menschen, die auferstehen und in ihr Bergdorf zurückkehren?
Ja, ich glaube, er erzählt uns eigentlich etwas über uns. Und ich finde, was er einfach wahnsinnig gut kann, auch im anderen Roman, den ich übersetzt habe von ihm, Sturz in die Sonne, dass er einfach die Menschen extrem präzise beobachtet, dass wir uns eben auch heute, wenn wir jetzt die LeserInnen, die diesen Text liest, sich irgendwie auch wiedererkennt ein bisschen in diesen Figuren, auch wenn die natürlich von unserer Lebensrealität sehr weit entfernt sind. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke seines Schreibens, dass er uns immer wieder dass wir uns immer wieder dann doch irgendwie angesprochen fühlen. Oder mir geht es zumindest so bei seinen Texten.
Was auch auffällt an diesem Roman Dorf im Himmel, ist, dass hier, wir haben bereits darüber gesprochen, ein Stilist am Werk ist. Aber das, was er erzählen will, sind dann doch die Geschichten der einfachen Menschen. Wie ist dieser Roman in seiner Zeit, damals, als er erschienen ist, aufgenommen worden? Was wissen wir darüber?
Der Roman ist nicht besonders gut aufgenommen worden, glaube ich. Ich habe auch eine Kritik gelesen, also zu einem anderen Buch, aber das trifft es eigentlich sehr gut, wo ein Kritiker einer französischen Zeitung meinte, Rami, der schreibe ja eigentlich schon schöne Geschichten, aber die müsste man erst ins Französische übersetzen, weil das sei ja kein richtiges Französisch. Genau, und ich glaube, darin liegt natürlich dann auch die ganze Herausforderung für die Übersetzung, weil dann diese eigenwillige, etwas manchmal ungelenke, aber dann trotzdem hochpoetische Sprache eben so ins Deutsche zu holen, dass man dann auch nicht wieder sagt, was hat denn der Übersetzer da gemacht, sondern dass man irgendwie diesem Text das abkauft. Also dieses schlechte Französisch gut in schlechtes Deutsch übersetzen vielleicht.
Steven Wies, danke für diesen Text und danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Dorf im Himmel ist übersetzt worden von Steven Wies, Limmert Verlag, 128 Seiten, 26 €. Das war der Büchermarkt, im Studio war Nora Karches.